have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Das tun wir aktuell mehrmals pro Woche. Die zweite Woche jetzt schon in Folge mit zwei Folgen hier für euch im regulären Feed. Mein Name ist Lorenzo Di Cristi und ich freue mich mindestens genauso sehr auf die heutige Aufnahme wie auf die Aufnahme, die ja jetzt erst zwei mickrige Tage zurückliegt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich den fantastischen Mann, der mir auch heute wieder zugeschaltet ist, sofort direkt wieder hören darf. Und gestern haben wir ja auch ein bisschen, eigentlich, ich bin täglich mit ihm in Kontakt. Das kann ich jedem nur empfehlen. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke dir wie immer für die wunderbare Einleitung in diese Folge. Große Klasse, wie du uns da immer reinstartest in die Episoden. Gefällt mir sehr gut. Wie geht's dir, mein Freund?
Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich kann mich absolut nicht beklagen. Ich hatte sehr stressige Tage, die letzten Tage. Ich habe das Gefühl, das sage ich in jedem Intro, aber es ist nun mal ab und zu nicht nur der NBA-Playoff-Grind, sondern generell gerade viel los. Im Fußball geht die Saison langsam zu Ende und so weiter und so fort. Aber ansonsten möchte ich und kann ich mich nicht beschweren. Wie sieht's bei dir aus?
Wunderbar. Bei mir ist es vor allem voran der tägliche Playoff-Grind, jeden Tag Analysen. Auf YouTube habe ich meinen Basket-Artikel für die neue Kolumne zum Thema Mismatch-Hunting in den Playoffs und wie schlechte Verteidiger gejagt werden und wie Teams ihre schlechten Verteidiger zu verstecken versuchen. Vielleicht kann sich JJ Redick den mal durchlesen und das dann vielleicht anwenden für Luca in den kommenden Jahren. Und dann natürlich hier mehrmals die Woche auch im Podcast, also aktuell wirklich 100%iger Fokus auf die NBA Playoffs und alles, was dazugehört, die geilste Zeit des Jahres und ich habe mich lange drauf gefreut und es ist auch einfach, es ist schön, ich merke so in Analysen, das macht mir halt auch wirklich mehr Bock als Free Agency Talks, als irgendwelche Videos zur regulären Saison oder Trade-Analysen oder was auch immer, Draft-Analysen, es ist halt wirklich hier Playoffs, Adjustments, X's and O's, Serien-Previews, Serien-Recaps und da wirklich ganz tief reingehen. Das gefällt mir sehr gut, deswegen aus der Perspektive ist das auch die Zeit des Jahres, die mir am meisten Spaß macht. Und wenn das dann auch die Zeit ist, wo ich am meisten zu tun habe, dann habe ich ja alles richtig gemacht, denke ich.
So ist es. Freut mich zu hören, dass es dir ebenso gut geht. Ich würde sagen, wir starten ohne große Vorrede rein. Wir haben nämlich heute vor, dass wir die morgen startende Cavs gegen Pacers Serie für euch previewen, dass wir außerdem die Boston gegen New York Serie previewen, die auch jetzt feststeht seit heute Nacht. Und dass wir zumindest ein bisschen sprechen über die Oklahoma City Thunder und vielleicht schon mal einen halben Blick drauf werfen, wie wir uns eine mögliche Zweitrundenserie vorstellen könnten. Egal, ob es dann gegen Denver oder gegen die Clippers gehen sollte. Die haben sich nämlich heute Nacht einmal mehr gebattelt und werden das in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch einmal tun in einem Game 7. Da komme ich gleich noch dazu mit ein paar Worten in meiner Headline. Zuerst du bitte, lieber Julius, heute mit deiner Headline und dann starten wir rein in die Preview Talks.
Ich möchte mich im Namen von mir und auch sehr, sehr vielen anderen bei Julius Randle entschuldigen. Wir wollen nicht überreagieren nach 5 Games gegen eine katastrophale Defense. Aber was Julius Randle in der ersten Runde gegen die Lakers gemacht hat, war ganz, ganz großes Kino. 23 Punkte pro Abend, 5 Rebounds, knapp 5 Assists in 38 Minuten Spielzeit bei einem 122er Offensivrating. Bei 61% True Shooting kam am Ende bei einer 39%igen Dreierquote raus. Also jetzt auch nichts, wo du sagst, Alter, der hat einfach jeden seiner Dreier getroffen und deswegen war er halt so gut, sondern er hat das Spiel beeinflusst, auch an Abenden, wo der Dreier mal nicht so viel. Randall, jemand, und wir haben in der Vergangenheit drüber geredet, wir haben den Trade kritisiert, wir haben gesagt, das ist ein Regular-Season-Trade gewesen, kein Playoff-Trade, den die Wolves gemacht haben, weil Randall hat in den letzten Jahren ziemlich abgekackt hat in den Playoffs. Also er war 2021 da, wo die Knicks in Runde 1 sang und klanglos gegen deine Hawks ausgeschieden waren. Da war er eine mittelschwere Katastrophe. 2022, 2023 in den 10 Games sah das auch lange nicht so gut aus wie vorher in der regulären Saison. Also Randall bisher immer so dieses Bild gab von einem Playoff-Dropper, der halt dann auf diesem Level relativ schnell seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Und das ist jetzt nicht widerlegt nach einer Serie, aber diese Serie hätte kaum besser laufen können. Ich hatte es vorher gesagt gehabt, ein Way to Win ist, dass Julius Randall keinen negativen Impact hat. Er muss auch keinen positiven haben, neutral. Er hatte halt einen positiven und das war einer der ganz, ganz großen Schlüssel für die Wolves. Und deswegen wollte ich ihm einfach mit dieser Headline auch ein wenig Credit geben. Immer wieder hat er Runs der Lakers gestoppt. Er hat zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten Buckets gemacht, selber kreiert. Er hat Anthony Edwards entlastet. Er hat immer wieder im Post Midranger verwandelt, mit seiner Physis die Lakers bestraft, hat an den Brettern gearbeitet. Und ganz ehrlich, defensiv sah das halt auch nicht schlecht aus. Die Lakers haben ihn immer wieder auch ran switchen lassen an Luca, was funktioniert hat. Ich hatte es vorher ironischerweise gesagt. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich hatte es auch gesagt, hier bei uns im Podcast. Ich hatte gehofft, oder ich habe damals gesagt, ich hoffe, dass die Wolves sich irgendwie einreden, dass Randall Luca verteidigen kann. Und sie haben sich's eingeredet und er hat Luca sehr, sehr gut verteidigt. Er hat auch LeBron sehr, sehr gut verteidigt. Immer wieder mit der Physis dagegen gehalten, mit seiner Länge die Würfe contestet. Und dass er halt nicht so mobil ist, nicht so beweglich, nicht so fußschnell, hat halt keine wirkliche Rolle gespielt in diesen Situationen. Und man muss ihm hier wirklich jede Menge Credit geben. An beiden Enden des Parketts einen positiven Impact gehabt. Und die Wolves gewinnen diese Serie nicht so deutlich. Sie gewinnen sie vielleicht gar nicht ohne Julius Randle. Und wenn er das jetzt halten kann, dann in Runde 2, entweder gegen die Warriors oder gegen die Rockets, das wissen wir eventuell schon, wenn diese Folge hier am morgigen Samstag rauskommt. Eventuell wissen wir es noch nicht und müssen uns noch ein wenig weiter gedulden. Hoffentlich gibt es ein Spiel 7. Dann kann sein, dass sich die Meinung auch wieder geändert hat und dass sich das dann gegen eine elitäre Defense, entweder die elitäre Defense der Rockets oder die elitäre Defense der Warriors, also so oder so, die Wolves werden gegen eine sehr, sehr viel bessere Defense spielen, dass sich das wieder so ein bisschen relativiert hat. Aber für den Moment schulden wir Julius Randle eine Entschuldigung für eine richtig, richtig, richtig gute Erstrundenserie gegen die Los Angeles Lakers.
Da stimme ich dir absolut zu und setze auch meine Unterschrift unter die Entschuldigungskarte, die wir ihm schicken. Ich habe überhaupt nichts hinzuzufügen. War eine super Serie von ihm an beiden Enden des Parketts. Und ich denke, dass die Erwartungshaltung natürlich jetzt hoch ist. Also ich glaube, aus Wolves Sicht hoffst du natürlich drauf, dass es gegen Houston geht in der nächsten Runde. Gegen die Warriors, also so oder so, werden sie wieder einen guten Julius Randle brauchen. Aber insbesondere gegen die Warriors werden sie wieder einen guten Julius Randle brauchen, um Edwards offensiv zu entlasten, um defensiv dir ein bisschen Scheme-Flexibilität zu geben. Und wir werden sehen, also er steht jetzt natürlich, so wie das immer ist, nach guten Leistungen, steht er jetzt wieder mehr auf dem Prüfstand als vielleicht davor noch. Jetzt konnte er die Erwartungen übertreffen. Die Erwartungen werden jetzt vielleicht ein bisschen hochgeschraubt, gerade bei Wolves Fans, wie generell auch an dieses Team, weil die wenigsten damit gerechnet haben, dass man A, die Lakers schlägt und B, die Lakers so schlägt, wie man das jetzt getan hat mit 4-1. Wir werden sehen. Ich bin gespannt auf Randle in der nächsten Runde, egal gegen wen es dann gehen wird. Meine Headline beschäftigt sich mit dem Spiel von heute Nacht, Clippers Nuggets. Ein paar Gedanken zu dem Spiel und ein paar Gedanken in Richtung eines Spiel 7, was ja gut und gerne das einzige Spiel 7 sein könnte, was wir in dieser ersten Runde sehen. Was zum einen schade ist, aber zum anderen könnte ich mir auch kein besseres Spiel 7 vorstellen, weil ein Spiel 7 sagt man immer, Game 7 ist 50-50. So, du hast den Heimvorteil, du hast vielleicht das ein bisschen bessere Team, aber in einem Game 7 ist alles möglich. Ich glaube, dieses Statement war noch nie so wahr wie bei diesem Matchup, weil halt wirklich alles passieren kann. Du hast auf der einen Seite die Clippers, die jetzt heute Nacht ein Spiel auf beeindruckende Art und Weise gewonnen haben. Also die Nuggets haben 40,7% ihrer Dreier getroffen und haben dieses Spiel trotzdem verloren. Die Clippers waren über weite Strecken der Partie in Control, haben das gegen Ende dann aber doch fast wieder aus der Hand gegeben. Kawhi war okay. James Harden, hey, wir haben ihn kritisiert nach dem letzten Spiel. Es ist die James Harden Experience mal wieder und heute muss man einfach den Hut ziehen. 46,5 Minuten gespielt, 28 Punkte, 8 Assists, 6 Rebounds, 17 dieser 28 Punkte im zweiten oder dritten Viertel. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich meine, es war im dritten Viertel. Nee, im dritten Viertel ist er dann ein bisschen untergetaucht. Im zweiten Viertel waren es 17 Punkte von Harden, 5 von 6 aus dem Feld, 2 von 3 und hat dazu geführt, dass die Clippers, das zweite Viertel hat er durchgespielt übrigens, dass die Clippers mit einer ganz guten Führung in die Halbzeit gehen konnten. Und natürlich auch ein Faktor, dass sie am Ende gewonnen haben. Trotzdem, Kawhi hatte seine Terminator-Monster-Performances zwischendurch mal in dieser Serie, vor allem in diesem einen Spiel. Inzwischen gutes Spiel gemacht, 27, 10 und 5 heute Nacht, aber nicht mehr ganz auf diesem Terminator-Level, das er hatte noch vor einer Woche ungefähr. Harden, entweder er gibt dir eine Monster-Performance und kann 46,5 Minuten deine Offense anleiten oder eben nicht, oder er gibt dir Tour-Dates. Chris Dunn heute Nacht, 10 Minuten gespielt, keinerlei Foul-Trouble, nichts. Ty Lue hat sich einfach dagegen entschieden, ihn allzu viel spielen zu lassen. Bislang die beste Defensivwaffe gewesen gegen Jamal Murray und Co. Es ist so viele Wundertüten in diesem Clippers-Team, wenn wir über ein Spiel 7 nachdenken. Und auf der anderen Seite brauche ich, glaube ich, auch gar nicht viel Worte dazu verlieren. Jamal Murray war okay heute Nacht, aber auch weit weg von dem hypereffizienten, was hat er gemacht, 43 Punkte in Spiel 5. Aaron Gordon heute 1 von 6 geschossen, konnte es nicht wirklich bestrafen, dass die Clippers ihn wieder mit viel Luft verteidigt haben. Nikola Jokic wieder ein Spiel, in dem er auf einem rein individuellen statistischen Niveau nicht so super unterwegs war. Effiziente 25 Punkte, aber auch da das Potenzial. Wir könnten einen Joker sehen, der komplett am Rad dreht im Spiel 7 und 50 droppt. Oder einen Joker, den die Clippers halt wieder einigermaßen in Schach halten können. Michael Porter Jr., Wundertüte, 24 Minuten gespielt heute Nacht und nicht so wirklich einen Impact gehabt. 5 Punkte, 3 Rebounds, keine Assists. Und dieses Konstrukt der Nuggets, wenn du so ein dünnes Team bist, also die Nuggets hatten heute 35 Minuten von Russell Westbrook, der allergrößte Wundertüten-X-Factor überhaupt. Starkes Spiel gemacht, fast ein Triple-Double und dann aber diesen Layup verdattelt kurz vor Schluss und damit seinem Team 2,5 Minuten vor Schluss war das ungefähr, so ein bisschen die Chance genommen, nochmal ein krasses Comeback zu starten. Und ansonsten hast du von der Bank nur noch 11 Minuten von Peyton Watson und 3 Minuten von DeAndre Jordan. Wenn du so ein dünnes Team bist, dann bist du darauf angewiesen, dass deine großen 3, großen 4, von mir aus die großen 5, wenn wir Christian Brown damit reinnehmen, die Starting 5, dass die halt funktionieren. Und das ist bei MPJ bislang einfach nicht der Fall in dieser Serie. Mein Punkt ist, unterm Strich, wir haben viele verschiedene Versionen der jeweiligen Teams gesehen im Laufe dieser 6 Spiele, im Laufe dieser Serie. Ich würde aus dem Bauch raus dazu tendieren, dass unser beider Tipp Nuggets in 7 Bestand hat, weil du einfach nicht gegen Nikola Jokic wetten möchtest in einem 7. Spiel zu Hause. Aber ich habe absolut gar keine Ahnung, was in diesem 7. Spiel passieren wird. Also wirklich so
letztes Jahr, Ahnung. Spiel 7 zu Hause, da hätten wir mal gegen ihn gewettet.
Ja, ne? Es ist eine Wundertüte und das ist doch irgendwie auch geil. Ich freue mich sehr, sehr auf dieses 7. Spiel.
Ja, also Game 7 ist man ja auch gewohnt in Denver schon. Ich glaube, das ist jetzt das 6. oder 7. Game 7 für sie in den letzten 5 Jahren. Es ist crazy, wie oft die Nuggets in eine 7-Spiele-Serie müssen. In der Bubble hat man, glaube ich, 2-3-1 Rückstände aufgeholt und muss dann entsprechend in ein 7. Spiel. Letzte Saison war man in Spiel 7. Immer mal wieder waren die Denver Nuggets also in einem 7. Spiel auch involviert. Ich freue mich sehr drauf. 1.30 Uhr ist halt eine blöde Uhrzeit. Anscheinend, wie ich jetzt mitbekommen habe, ist ja für uns Europäer Paradieszeit vorbei. Also mit diesen schönen Spielen samstags und sonntags 20, 21 Uhr. Das hat sich jetzt erledigt. Leider, aber wenn ich mich dunkel zurückerinnere, dann war das in den letzten Jahren ab einem gewissen Punkt genauso. Das bedeutet 1.30 Uhr. 1.30 Uhr ist kacke. Kannst nicht so richtig vorschlafen, aber es ist ganz schön lange zum Wachbleiben. Deswegen muss ich mir mal noch überlegen, wie ich das machen werde. Aber ich werde mir dieses 7. Spiel auf jeden Fall live reinziehen. Da kommt überhaupt nichts in die Quere. So wie steht schon fest und absolut unvorhersehbar. Also natürlich Joker und Murray in dem Spiel 7. Aber auf der anderen Seite Kawhi in dem Spiel 7. Die Clippers, die jetzt ein bisschen das Momentum haben. Das wird, denke ich, ein offener Schlagabtausch. Und hängt dann wahrscheinlich auch davon ab, wie die Rollenspieler performen. Was ein Norman Powell den Clippers gibt. Was auf der anderen Seite ein MPJ und ein Gordon den Nuggets gibt. Das könnte der Swing-Faktor sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und so wie wir das vorher gehofft haben. Wir haben es ja nicht ohne Grund gesagt, nach Spiel 1 gibt uns 7 Spiele. Und die Basketball-Götter haben uns erhört. Und wir bekommen jetzt hier ein 7. Spiel. Hoffentlich nicht das einzige in dieser ersten Runde. Du hast es gerade angesprochen, wir haben viele verschiedene Versionen von den jeweiligen Teams bekommen in der ersten Runde. Wir haben auf jeden Fall nicht viele Versionen der Cavaliers und Heat bekommen in der ersten Runde. Das war eine Version von Cleveland und die war dominant und eine Version von Miami und die war alles andere als dominant. Wir werden jetzt in den nächsten Minuten mal darüber reden, was wir über die Cavaliers gelernt haben in der ersten Runde und einen Ausblick geben auf ihre Serie gegen die Indiana Pacers, auf die ich mich sehr freue. Worüber ich mich auch sehr freue, ist euch vom Sponsor der heutigen Folge zu erzählen.
Ich wollte es gerade sagen, weißt du, was die Heat vielleicht gebraucht hätten in dieser Erstrundenserie, um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten? Hätten sie mal Holy getrunken vor den Spielen, vielleicht wären sie dann nicht komplett abgeschlachtet worden gegen die Cleveland Cavaliers. Vielleicht haben die Cavs Holy getrunken vor jedem Spiel, wir wissen es nicht. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, so wie die aufgedreht gespielt haben. Holy, Freunde, ihr wisst Bescheid, immer wieder angesprochen hier, treuer Partner dieses Podcast, treuer Partner von Julius, noch länger sogar auf YouTube. Das sind die besten Energy Drinks und Soft Drinks und Milkshakes inzwischen und Hydration Drinks im Game. Kein Zucker, kein Bullshit, super Geschmack in zig verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt gerade hier während der Aufnahme einen, wie heißt der denn, Blutorange? Ist das die Fledermaus? Ist das Blood Orange Bat?
Ja, ja.
Fantastischer Geschmack, der hat es mir sehr angetan in den letzten Wochen. Ja, was will man noch groß dazu sagen? Gönnt euch Holy. Ich tue das im Alltag, du tust das im Alltag. Und ihr könnt sogar, wie immer natürlich, ein bisschen was sparen, wenn ihr treuer Double Step Back Hörer seid.
Genau, mit dem Gutscheincode DS5 bekommen Neukunden 5 Euro Rabatt auf ihre Erstbestellung und mit dem Gutscheincode DS, großgeschrieben, für Double Step Back, bekommt ihr 10% ab der zweiten Bestellung. Holy, jetzt gerade 4. Geburtstag gefeiert. Es ist auch einfach wild, so diese Entwicklung so ein bisschen mitzuerleben. Ich war damals einer der ersten Partner von Holy, weil sich halt damals auch nur Leute wie mich leisten konnten, als das Ding losging. Jetzt neulich, scrollst du durch Instagram, sehe ich da Knossi mit Holy in der Hand, der dann Werbung macht für Holy, wo ich denke, okay, gut, Holy, that started from the bottom, now we're here, von mir zu Knossi im Verlaufe von 4 Jahren. Das ist mal auf jeden Fall einen Werdegang, der sich sehen lassen kann. Ja, damals, als ich angefangen habe mit Holy zusammenzuarbeiten, da waren die 3 Gründer noch mehr oder weniger alleine und jetzt ist das ein riesen Unternehmen. Kann man mittlerweile gar nicht mehr als Startup bezeichnen. Unendlich viele Energy-Sorten. Dann kamen irgendwann die Ice-Teas dazu, die Hydration-Drinks, zuletzt die Milkshakes. Und die hauen halt wirklich einen Banger nach dem anderen raus. 2 Sachen, die wir euch empfehlen würden. Wenn ihr Holy noch nicht kennt, dann gönnt euch das Starter-Set Deluxe. Das ist jetzt gerade auch ziemlich krass runtergesetzt. Und ihr könnt ja mit unserem 5-Euro-Code dann nochmal mehr sparen. Da bekommt ihr die Bestseller-Sorten der Ice-Teas, Hydration-Drinks und Energies. Wahlweise sogar Milkshakes zum Durchprobieren in kleinen einzelnen Proben. Checkt das dann sehr, sehr gerne mal aus und für Bestandskunden, wenn ihr wisst, was euch schmeckt, dann können wir euch da die Mix and Match Aktion empfehlen. Und zwar, je mehr du quasi kaufst, je mehr Tabs du nimmst, desto mehr sparst du. Wenn du jetzt 2 Tabs nimmst, gibt es nochmal 10% obendrauf. Bei 3 bekommst du 15% und bei 4 sparst du sogar 20%. Und dann ist ja auch noch unser Rabattcode zusätzlich zu diesen Prozenten. Also wenn ihr wisst, was ihr wollt, dann wäre das auf jeden Fall die Empfehlung. Und ansonsten, Holy, kein Zucker, keine Chemie, kein Bullshit, 100% natürliche Fruchtaromen und Farbstoffe mit dabei. Das ist günstig, das ist lecker, das ist gut für die Umwelt. Das ist was, wo man auf jeden Fall auf den Hype-Train aufspringen kann. Ich sehe jetzt auch immer mehr Holy, ich weiß nicht, ob du es bei dir schon unten in Baling und in Baden-Württemberg gesehen hast. Ich sehe jetzt auch immer mehr Holy in Supermärkten.
Ja, ja.
Im Aldi, ja, ja. Jetzt hier habe ich es gesehen neulich bei Edeka im Kaufland. Also Holy wächst und wächst und wächst und das liegt daran, dass es halt richtig guter Stuff ist und wir freuen uns, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten dürfen.
Absolut. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Im Edeka haben sie es auch hier im wunderschönen Baden-Württemberg bereits geschafft. Aldi noch habe ich nicht gesehen und Kaufland, muss ich sagen, bin ich nie. Finde ich wahnsinnig overrated als Händler. Aber das ist vielleicht eine Geschichte für einen anderen Tag. Ich sip hier weiter meinen Holy während der Aufnahme. Und wenn ihr Holy sippen wollt, während ihr Double Step Back hört, das ist natürlich die Traumkombo, das Two-Man-Game, das Stockton-Malone-Pick-and-Roll unter den Drink- und Podcast-Kombinationen, dann schaut doch gerne mal bei Holy vorbei. Und ich würde sagen, wir kommen zu Cleveland und Indiana, oder?
Hätte ich gesagt.
Das sind tatsächlich zwei Franchises und zwei Städte, die ich, Daumen gedrückt, wenn alles so wie geplant läuft, live sehen werde im Laufe des Jahres. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast schon erzählt habe. Es ist geplant, dass ich zu meinem Homie Nelson, der ursprünglich aus Columbus, Ohio stammt, dass mein Kumpel Brizzy und ich da mal auf Besuch gehen Richtung so Ende Oktober, Anfang November, also wenn dann die neue NBA-Saison schon läuft. Und wenn wir dann in Columbus verweilen, ist der Plan, dass wir von dort aus so ein paar NBA-Städte abklappern. Cleveland natürlich, das liegt auf der Hand. Indianapolis ist nicht allzu, also für USA-Verhältnisse nicht allzu weit. Das sind dann schon die 3-4-5 Stunden mit dem Auto, aber das ist, glaube ich, machbar. Detroit ist da ungefähr in der Nähe, also drückt mir die Daumen, dass da wir eine Stretch erwischen, wo dann auch alle diese Teams irgendwie Heimspiele haben. Deswegen Cleveland, Indianapolis, fast schon ein Derby für NBA-Verhältnisse, selbst innerhalb der Eastern Conference. Die beiden Teams haben sich in der Regular Season 4-mal getroffen. Die Pacers immerhin 3 dieser Spiele gewonnen. Weiß ich aber nicht, wie viel man da rein interpretieren darf. Zwei davon waren, glaube ich, 2 der 3 letzten Regular Season Spiele, also auf jeden Fall Mitte April dann schon. Da ging es für die Cavs um buchstäblich gar nichts mehr. Halliburton hat nur 54 Minuten gespielt in 2 dieser 4 Spiele. Er hat auch 2 davon verpasst. Bei den Cavs haben ein paar Leute gefehlt. Also ich weiß nicht, ich glaube aus den Regular Season Matchups, ich weiß nicht, wie es dir geht, habe ich nicht wirklich was rausziehen können.
Nein, ich auch nicht. Das hat, glaube ich, jetzt generell nicht so die allergrößte Aussagekraft, was ironisch ist, weil in der Serie, über die wir danach reden, nichts gegen Celtics, würde ich schon ab und zu dann auch mal darauf verweisen, was in der Regular Season passiert ist. Aber ich glaube, auf das bezogen, da ist es dann vielleicht ein bisschen aussagekräftiger, wie beide Teams aktuell in Form sind, vielleicht ohne jetzt zu viel Zeit zu verlieren. Die Cavaliers haben Miami wirklich abgeschossen, mit einem historisch guten Offensivrating, 137,2, haben gleichzeitig aber auch nur 104 Punkte auf 100 Possessions erlaubt. Also das ist schon ziemlich insane, was die Cavaliers da gemacht haben. Miami, musste im Endspurt ziemlich kämpfen und ich denke auch, dadurch, dass die zweimal dann im Play-In auch ran mussten, die waren einfach fertig, die Cavaliers ausgeruht. Und wenn das bessere Team auch noch das ausgeruhtere ist, dann kann es halt passieren, dass es relativ schnell endet. Ich hatte den Heat einen Sieg zugetraut. Sie kamen nicht in die Nähe davon, einen Sieg zu holen. Donovan Mitchell hat überragt. Darius Garland hat in den letzten beiden Spielen gefehlt, was keinen großen Unterschied gemacht hat. Ty Jerome, den wir ja auch sehr lobend erwähnt hatten in den letzten Wochen, war überragend. Evan Mobley hat mir richtig gut gefallen. Allen, die Rollenspieler, die Tiefe des Kaders ist immer wieder offensichtlich geworden, während man dann halt auch gleichzeitig einen klasse Job gemacht hat gegen Bam Adebayo. Da hat sich Jared Allen sehr gut geschlagen vor allem und natürlich auch gegen Tyler Hero. Also man hat beide aus dem Spiel genommen. Und dann haben wir halt die Heat auch nicht wirklich viel mehr entgegenzusetzen. Auf der anderen Seite die Pacers, müssen wir jetzt nicht allzu viele Worte verlieren, haben den Bucks relativ schnell die Grenzen aufgezeigt. Die Serie gegenüber 5, Milwaukee hatte nie eine Antwort gegen Halliburton, das Pick and Roll. Pacers haben die mit Abstand meisten Pässe und Assists gespielt von allen Erstrundenserien. Immer wieder mit ihrem Teambasketball, mit ihrer Tiefe überzeugt, mit ihren Two-Way-Fähigkeiten, geil gecoachtes Team. Und hier treffen jetzt die beiden bisher besten Playoff-Offenses aufeinander. Kleine Sample-Size natürlich, aber generell, glaube ich, 2 der besten Offense der NBA. 2 sehr ähnliche Teams mit ähnlichen offensiven Philosophien. Das wird ein absolutes Feuerwerk. Das wird keine Rockets gegen Warriors defensiv Schlacht, sondern das wird wirklich Offensive gegen Offensive, hohes Tempo gegen hohes Tempo, Ball-Movement gegen Ball-Movement, Shooting gegen Shooting. Ich habe unfassbar Bock auf diese Serie. Wirklich, wirklich unfassbar Bock. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit den Matchups anfangen? Schlüsselduellen? Worauf haben wir Bock?
Das ist eine gute Frage. Ich bin zum gleichen Schluss gekommen wie du, dass wir hier 2 von der Spielweise und von dem Stärken-Schwächen-Profil her sehr ähnliche Teams aufeinandertreffen sehen. Und das verspricht, glaube ich, was Gutes. Ja, womit wollen wir anfangen? Lass uns doch mit den... Ein ganz kurzer Gedanke noch zum Thema ausgeruht, weil du das gerade gesagt hast. Das könnte wirklich ein ziemlicher Gamechanger sein, dass du Garland gar nicht gebraucht hast, dass du ihn nur in diesen 2 Spielen einsetzen musstest, den ersten beiden der Serie. Er war ja offensichtlich ein bisschen angeschlagen. Das könnte bedeuten, dass er jetzt wahnsinnig fit rauskommt und dass selbst die Spieler, die 4 Spiele gemacht haben, dass die halt von den Minuten her... Jared Allen 28 Minuten pro Spiel, Mobley 30,5, Mitchell 30,8, Strews 25, Jerome 23, Hunter 22. Also du konntest halt wirklich mehr oder weniger im dritten Gang durch diese Serie cruisen. Das war auf der anderen Seite ein bisschen anders. Also da, du musstest jetzt deine Stars nicht irgendwie 40 Minuten aufbuckeln, aber Halliburton knapp über 35, Siakam 34. Sie haben natürlich ein Spiel mehr gebraucht gegen die Bucks. Das war ein bisschen eine physischere Serie, härtere Serie. Das könnte sicherlich ein Faktor werden, glaube ich, wie ausgeruht und wie frisch die Cavs auch aussahen einfach in dieser Miami-Serie. Das war wirklich phasenweise der Wahnsinn, wie frisch und athletisch man aussah. Lass uns mit den Matchups gerne reinstarten, weil ich finde, dass, wenn ich darüber nachdenke, wie die Pacers versuchen werden oder versuchen könnten, Cleveland zu verteidigen, dass das gar nicht so verkehrt ist von den Matchups her. Du hast mit Nesmith und Nembhard ein Duo, mit dem ich mich vergleichsweise wohlfühl gegen Mitchell und Garland. Mhm. Du kannst Halliburton auf Strews verstecken. Klar, Halliburton am Ball eine riesige Schwachstelle, aber so im Strews um Screens herum hinterher zu rennen, Offball, das traue ich ihm dann in vielen Situationen schon noch zu. Mhm. Und dann kannst du dir überlegen, ob du Siakam gegen Mobley stellen willst und Turner gegen Allen, das wäre die bisschen traditionellere Variante, oder ob du versuchst, die Pick and Rolls mit Allen als Rollman dann doch eher mit Siakam zu verteidigen, um da ein bisschen mehr Beweglichkeit und Flexibilität reinzubringen. Mhm. Also auf dem Papier gar nicht so schlecht aus Pacers Sicht, oder?
Ja, absolut. Also Nembhard in meinen Augen ein sehr unterbewerteter Defender, Guard-Defender, den sehe ich da an Garland dran. Und Nesmith, hast du ja schon angesprochen, an Donovan Mitchell, das sind jetzt keine All-Defense-Level-Defender, ist jetzt kein Holiday-White-Backcourt, auf den man dann treffen könnte in der Runde danach. Aber das geht auf jeden Fall schlechter und das ist auch besser als das, was Miami da als Antwort hatte. Ich bin generell auf diese ganze Frontcourt-Dynamik sehr, sehr gespannt. Und klar, die Stars und die großen Namen, sage ich mal, tummeln sich im Backcourt rum. Aber ich glaube, dass das eine Serie sein könnte, die durch die Frontcourt-Dynamik entschieden werden wird. Und bevor ich jetzt drüber nachdenke, groß, wie jetzt die Pacers unbedingt dann ihre Matchups aufbauen gegen Cleveland, bin ich eher gespannt, was macht denn überhaupt Cleveland? Spielen die mit ihren Two-Big-Lineups in so einer Serie? Man hat in der regulären Saison mit Mobley auf der 5 viel rumexperimentiert, weil man ja auch den großen Luxus hatte, viel experimentieren zu können, weil man einfach alles gewonnen hat, mehr oder weniger. Und ich glaube, dass man für so eine Serie wie gegen die Pacers damit experimentiert hat. Allen ist extrem unterwertet, ein fantastischer, fantastischer Spieler, der auch in Runde 1 gegen Bam Adebayo einen herausragenden Job gemacht hat. Bam Adebayo ist besser als Miles Turner, aber Bam Adebayo ist ein Big Man, der vor allem über sein Inside-Game kommt und Miles Turner nicht. Das heißt, Miles Turner, auch wenn er nicht so gut ist wie Adebayo, präsentiert andere Challenges. Und Jared Allen ist switchbar, Jared Allen kann am Perimeter verteidigen, aber wir hatten es beide auch immer wieder gesagt gehabt, Two-Big-Lineups tendenziell funktionieren in den Playoffs nicht so gut wie in der regulären Saison. Und ich bin mega gespannt, ob die Cavaliers sagen, wir machen das traditionell so, wie wir das immer machen, mit Mobley auf der 4 und Allen auf der 5 und dann packst du halt Mobley an Siakam und Allen an Turner oder andersrum. Das wäre der traditionelle Weg. Oder sie sagen, wir starten mit Wade oder Hunter und stellen meinetwegen, wenn du mit Wade startest, du stellst halt Wade meinetwegen an Turner und behältst Mobley an Siakam. Oder wenn du mit Hunter startest, dass du dann traditionell Mobley an Turner hast und Hunter an Siakam. Da bin ich sehr gespannt. Spielt man mit ihrem traditionellen Two-Big-Lineup und kriegst dann vielleicht Probleme gegen das Five-Out-Spacing? Oder gehst du halt wirklich mit Mobley auf der 5, lässt ihn dann entweder im Pick-and-Roll verteidigen oder Roman, hast dann allerdings Wade oder Hunter auf der 4. Und je nachdem, wie das läuft, würde ich mir erst dann Gedanken machen, wie jetzt die Pacers dann die Matchups dagegen aufbauen, weil ich denke, wir wissen, wie die Pacers im Frontcourt starten. Wir wissen es aktuell nicht, wie es die Cavs machen. Verstehst du meinen Gedankengang?
Ich verstehe deinen Gedankengang. Ich finde es einen sehr interessanten. Ich würde es ausschließen, dass die Cavs nicht mit Allen und Mobley starten.
Also starten, ich denke, ja, okay.
Aber die Starting-Lineup wird bleiben. Ja. Aber, das muss man ganz klar sagen, auch wenn man die beiden Roster miteinander vergleicht, so ähnlich auch diese Mobley-Allen auf der einen und Siakam-Turner auf der anderen Seite ist, wenn wir dann über Smallball nachdenken, dann ist es eine krasse Differenz zwischen diesen beiden Teams. Erstens personell, weil du bei den Cavs A hast du hast gerade Dean Wade angesprochen, vielleicht einen Hunter auf der 4. Du hast das Personal, um da wirklich in die Richtung was machen zu können. Du kannst eventuell sogar irgendwelche 3-4-Guard-Lineups mit Max Strus nominell dann auf der 4. Also selbst das gab's mal im Laufe der Regular Season. Und auf der anderen Seite wird's dann aber schon relativ schnell dünn. Also wenn du wirklich Siakam auf die 5 stellen wirst, die Lineups, die übrigens nicht so super funktionieren. Ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt. Siakam ohne einen der traditionelleren Bigs, also Turner, Isaiah Jackson, Moses Brown, Thomas Bryant, ich habe sogar Tony Bradley hier jetzt noch mit reingenommen. All die nicht dabei. Siakam auf der 5 ohne traditionellen Big. Das sind Lineups, die in der Regular Season in 1100 Possessions eine relativ gute Offense hatten, 119er Offensivrating, jetzt aber auch nicht überragend. Also du hast Teams damit jetzt nicht aus der Halle geschossen und die Defense war halt mit 116,5 sehr schlecht.
Du wirst abgeschlachtet von
genau.
Den Two Bigs.
Also die Lineups mit generell. Die Lineups mit Siakam auf der 5 funktionieren halt auch einfach nicht, was sicherlich unter anderem daran liegt, dass deine Optionen auf der 4 in diesen Small Ball Lineups sind halt entweder Obi Toppin oder Jairus Walker, die beide jetzt in den Playoffs bislang nicht so wirklich einen super Impact hatten. Wenn sich also die Cavs dazu entscheiden, kleiner zu spielen mit Mobley auf der 5 oder auch mal mit Allen auf der 5, ganz ohne Mobley, es kann ja auch so rum funktionieren, aber vor allem mit Mobley auf der 5, diese kleineren, beweglicheren Lineup mit dem besseren Spacing, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Pacers da sehr schnell Probleme haben werden, mitzuziehen. Und auf der anderen Seite ist halt Turner auch kein Big, der das dann bestrafen kann. Also gut, dann lasse ich Turner von Mobley oder von mir aus sogar von jemandem wie Dean Wade verteidigen. Ja, vielleicht gibt's da den ein oder anderen Offensiv-Rebound mehr ab, aber im Großen und Ganzen können die Pacers das, glaube ich, nicht allzu gut bestrafen. Wenn die Pacers mit 2 Bigs spielen und Siakam ist ja jetzt auch kein so richtiger Big mit seinen, was ist Siakam, 6'8", 6'9". Das ist ein interessanter Gedanke. Da werde ich auch gespannt sein zu sehen, wie Kenny Atkinson da, ja, was er sich da einfallen lässt, Lineup-technisch.
Ja, und du hast die Flexibilität der beiden Teams angesprochen und das geht natürlich über die Matchups hinaus. Das hat doch einfach mit defensiven Schemes dann zu tun. Ich glaube, dass die Cavaliers flexibler sind defensiv als die Pacers, weil die Cavs die Option haben, zu switchen. Sie haben, wenn sie vor allem mit Mobley auf der 5 unterwegs sind, hier wirklich die Option, alles durchzuswitchen, 1 bis 5. Und gerade wenn du darüber nachdenkst, was die Pacers am besten macht, dann ist es Ball-Movement, Player-Movement, hohes Tempo. Und wenn es die Cavaliers schaffen, die Pacers in viele, viele 1-gegen-1-Duelle zu schicken und gleichzeitig das Tempo rauszunehmen und nicht zu sehr zu helfen und dann halt Nembhard zu einem 1-gegen-1-Scorer zu machen, Haliburton zu einem 1-gegen-1-Scorer zu machen, Siakam im Post zu einem 1-gegen-1-Scorer zu machen, während du die Hilfe zu Hause lässt und gleichzeitig, weil du halt so gut den Korb beschützen kannst mit deinen beiden Bigs, oder deinem einen Big, der dann auf dem Parkett steht, dann ist das, glaube ich, eine relativ gute Idee gegen diese Art von Offense. Das haben die Bucks teilweise auch probiert. Der Unterschied ist, dass die Cavaliers Evan Mobley an Haliburton ran switchen lassen können und die Bucks haben halt Brook Lopez an Haliburton ran switchen lassen und da geht dann die Rechnung halt nicht so richtig auf. Ich denke, dass man sowohl in den Two-Big-Lineups das switchen kann, weil wie gesagt, Allen ist auch switchbar und unterwertet gut in diesen 1-gegen-1-Duellen, als auch, wenn du natürlich mit Mobley auf der 5 spielst und dann hast du Hunter, Wade, Strus, Garland und Mitchell und dann switchst du halt dadurch. Da sehe ich dann eher noch das Problem, dass du vielleicht probierst, Garland rauszuhalten aus diesen Actions. Also die Pacers werden, wenn wirklich die Cavaliers alles switchen wollen, dann werden die Garland auf jeden Fall jagen und dann müssen sich die Cavaliers Taktiken einfallen lassen, um Garland zu verstecken und auch Mitchell vielleicht phasenweise. Aber hier ist, glaube ich, wirklich der Way to go. Viel Switching Defense eingestreut mit einer Drop Defense immer mal wieder, wobei ich halt nicht glaube, dass die Cavaliers Perimeter Defender haben, die gut genug sind in diesen Drop Defense. Also Drop Coverage in den Playoffs funktioniert nur, wenn du Point of Attack Perimeter Defender hast, die so um Screens herum navigieren können, dass die Probleme der Drop-Defense halt im Schach gehalten werden. Und die haben die Cavaliers, glaube ich, nicht. Das heißt, das wird, denke ich, keine große Drop-Defense-Serie. Und dann halt wirklich viel switchen und immer mal wieder andere Taktiken mit einbauen. Während das die Pacers halt nicht so richtig machen können. Also wenn Garland und Mitchell mit dem Ball in der Hand agieren, dann kriegst du da halt schnell Probleme. Wenn du Miles Turner daran switchen lässt, wenn du Haliburton daran switchen lässt, also dieses 1-through-5-Switching, das wird dann halt schon ein wenig komplizierter auf Seiten der Indiana Pacers. Das heißt, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie es machen. Ich glaube, die Cavaliers haben ja mehr so Schwachstellen, die du attackieren kannst in dieser Switching Defense, allen voran halt dann Garland. Und sie sind aber gleichzeitig das bessere Team. Und das ist auch, glaube ich, was die Serie sehr spannend macht. Sie haben prinzipiell die besseren Verteidiger und die bessere Defense, aber sie haben potenziell mehr Spieler, die von den Pacers attackiert werden können. Das heißt, ja. Matchup-mäßig und Coverage-mäßig wird das eine extrem geile Serie.
Super interessant. Ich glaube, auf dem Papier springt natürlich sofort ins Auge, dass die Cavs, wenn man ehrlich ist, niemanden haben, der Halliburton super gut verteidigen kann. Mhm. Ich schätze mal, sie werden es mit Strews probieren, primär. Als jemand, der die letzten Jahre damit verbracht hat, die Andre Hunter bei den Hawks zu begutachten, habe ich, glaube ich, neulich im Podcast nach dem Trade schon mal gesagt, ich glaube, On-Ball ist ja sehr overrated. Aber das ist ja vielleicht gar nicht so schädlich. Also du möchtest ja wahrscheinlich tendenziell sogar Halliburton dazu zwingen. Du hast gerade gesagt, die Hilfe zu Hause lassen. Ich glaube auch, dass das der Ansatz sein wird. Wenn du es schaffst, Halliburton zum 1-gegen-1-Scorer zu machen, dann hast du ja schon halb gewonnen. Weil das ist A, nicht sein Spiel und B, ist er jetzt auch nicht der allereffizienteste darin. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir gegen diese Halliburton-Turner-Pick-and-Rolls zumindest am Anfang der Serie schon auch noch Drop sehen werden mit Allen, weil du zum einen Halliburton seinen Dreier bislang gar nicht trifft in den Playoffs und dann gibst du ihm vielleicht mal den einen oder anderen Pull-Up. Und bei dem Turner Pick and Pop, ja, das ist eine Waffe, aber da werden die Cavs jetzt, glaube ich, auch nicht super überreagieren. Könnte mir gut vorstellen, dass es dann im Laufe der Serie immer mehr adjusted wird und immer mehr geswitcht wird. Aber wenn du es schaffst, diese Offense ins Stocken zu bringen, indem du Halliburton dazu zwingst, und es gab Szenen in der Bucks-Serie, vor allem in bei diesem krassen Comeback jetzt in Spiel 5, wo er Giannis 2-3 Mal gekocht hat in Isolation und zum Korb gezogen ist. Ja, aber wenn du es schaffst, ihn dazu zu zwingen, dass er in ISOs geht, sei es dann gegen Garland oder gegen Mitchell oder auch nach Switches gegen Allen, jetzt sagen wir mal, ich glaube Mobley ist schwieriger zu attackieren. Und wenn Halliburton dazu gezwungen ist, zum ISO-Scorer zu werden, in die Zone zu ziehen und du dann nicht komplett kollabierst, sondern einfach darauf vertraust, dass zum Beispiel Allen in der Backline da ist, dann ist das, glaube ich, ein gutes Rezept gegen diese Pacers-Offense, weil andersrum möchtest du halt verhindern, dass sie komplett ins Rollen kommen, dass Siakam eine große Serie hat, dass Halliburton mit seinen fast 12 Assists im Schnitt in den 5 Spielen gegen die Bucks es schafft, die Bälle zu verteilen, dass Nembhard heiß läuft, dass Turner heiß läuft in diesen Pick-and-Pop-Situationen und der trifft den Dreier tatsächlich sehr gut dieses Jahr, sowohl jetzt gegen die Bucks als auch in der Regular Season. Das willst du ja eigentlich verhindern und genau wie du sagst, wenn du es schaffst, Halliburton und auch die anderen möglichst zu ISO-Scorern zu machen, dann hast du, glaube ich, echt gute Karten, die Pacers einzudämmen.
Alright, was tippen wir?
Ich bin sehr gespannt, ob das ein Hot-Take ist, was ich jetzt sag.
Boah.
Und in welche Richtung du tendierst. Nee, nicht in die Richtung. Nein, nein. Also, wenn, dann ist er lauwarm, der Take. Ich weiß halt nicht, es hat sich jetzt bei dir schon so angehört, als könntest du dir eine knappe und spannende Serie vorstellen.
Verhältnismäßig.
Ich sag Cavs in 5.
Ich sag Cavs in 6. Ich unterschätze die Pacers jedes Mal. Jedes Mal unterschätze ich diese Pacers. Letztes Jahr, dieses Jahr, was sind deine Beweggründe?
Ich glaube, wir haben es jetzt eingangs gesagt und auch Matchup-technisch skizziert, das sind zwei sehr ähnliche Teams, sowohl in ihrer Spielweise als auch in ihrem Personal, als auch in ihren Möglichkeiten und Herangehensweisen. Zum Teil sind statistisch also sie haben eine sehr ähnliche Pace, sie haben fast die gleiche Turnover-Percentage und die gegnerische Turnover-Percentage. Also sind wirklich Teams, die sich sehr ähneln, aber die Cavs sind dann einfach in so ziemlich allem nochmal ein Stück besser. Und die Cavs haben mehr Möglichkeiten, sie haben mehr Dudes, denen ich vertraue, große Playoff-Spiele zu haben. Sie haben den besten Spieler der Serie mit Donovan Mitchell, vielleicht sogar den zweitbesten Spieler der Serie mit Evan Mobley, je nachdem, was für einen Halliburton wir bekommen, weil das war jetzt so gut Halliburton phasenweise.
Bist du einer von denen, die denken, Halliburton wäre overrated?
Nee, gar nicht. Ich bin einer der größeren Fans von Halliburton. Ich hatte ihn dieses Jahr sogar höher im Top 20 Ranking als du.
Deswegen wundert es mich, dass du sagst, potenziell sogar nur der drittbeste Spieler der Serie.
Ja, weil Mobley eine überragende Entwicklung hingelegt hat.
Das stimmt.
Inklusive Two-Way Impact und weil, so gut das jetzt auch war von Halliburton in der ersten Runde, phasenweise wahnsinnig effizient gescored hat er noch nicht. 17,6 Punkte, 42% aus dem Feld. Lass mich kurz das True Shooting nachgucken. Ich würde 53. Haus und Hof verwetten, dass es nicht überragend war. Ah doch, 62%. Ja gut, dann nehme ich es zurück. Sorry, Tyrese. Ah nee, Quatsch, Regular Season war das. Pass auf.
53%.
So, da haben wir's. Ja, weiß ich nicht. Also ich wäre jetzt nicht schockiert, wenn wir hier sitzen und sagen, nach der Serie Evan Mobley war der zweitbeste Spieler oder Darius Garland war der zweitbeste Spieler und nicht Halliburton. Wärst du schockiert?
Nicht schockiert, aber Halliburton hat mir sehr, sehr gut gefallen in der ersten Runde. Da kommt jetzt am heutigen Freitag auch ein Video auf meinem Kanal, wie er die Bucks defensiziert hat, auch wenn jetzt das Scoring und teilweise auch das Dreier-Shooting nicht so da war. Und es spricht auch für seine Entwicklung, dass er selbst an Abenden und in Momenten, wo der Dreier nicht so wirklich da ist, halt dem Spiel trotzdem seinen Stempel aufdrückt mit seinen Pässen. Hat 12 Assists pro Spiel bisher aufgelegt in den Playoffs. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass er halt immer wieder aggressiv die ganze Serie über, aber speziell in diesem 5. Spiel, den Korb attackiert hat. Und das ist ein Bereich seines Games, der in der Vergangenheit sehr gerne als Schwäche galt und den er halt nicht wirklich genutzt hat. Und deswegen, klar, die Scoring-Effizienz wird natürlich sehr auch von dem Dreier beeinflusst. Aber im Grunde, im Großen und Ganzen, war das eine ziemlich überragende Serie von Tyrese Haliburton, die halt auch einfach seine spielerische Entwicklung zeigt und mich sehr optimistisch macht, dass er locker der zweitbeste Spieler in der Serie sein kann. Und ich sehe genauso eine Welt, in der Haliburton der beste Spieler in dieser Serie ist. Also er kann der Beste, der Zweitbeste oder der Drittbeste sein, denke ich.
Dann mach du doch mal den Case für Pacers in 6. Wir scheinen es ja sehr ähnlich zu sehen. Ich traue den Pacers anscheinend noch mal ein bisschen weniger zu als du.
Ich habe generell mal so ein bisschen drüber nachgedacht, Serien in 6 und Serien in 7 zu tippen, weil der erste Impuls ist, wenn du sagst, okay, das sind Teams, die auf Augenhöhe sind, was jetzt in dem Fall nicht so ist, aber Teams, die sehr, sehr ähnlich gut sind, dass du dann halt sagst, okay, du tippst hier auf eine 7-Spiele-Serie, aber für eine 7-Spiele-Serie muss es ja auch 3-2 gestanden haben und dann setzt du ja quasi darauf, dass das Team, was hinten liegt und was dann halt wahrscheinlich, weil sie hinten liegen, jetzt auch dann bisher nicht so gut war, wie das andere, dass die dann dieses Spiel quasi gewinnen. Das heißt, teilweise kann es ja sogar sein, dass dann die 6-Spiele-Serie, selbst wenn die Serie knapp ist, wahrscheinlicher ist als eine 7-Spiele-Serie. Also verstehst du, wo ich herkomme?
Ja, ja.
Deswegen, ich habe wieder zu viele 7-Spiele-Serien getippt, weil der Impuls ist immer, wenn, okay, gut, ich kann mich hier nicht so richtig entscheiden, ja komm, nimmst du halt eine 7-Spiele-Serie. Aber manchmal ist, selbst wenn man sich nicht so richtig entscheiden kann, die 6-Spiele-Serie dann trotzdem wahrscheinlicher, ist absolut irrelevant für diese Serie, weil das ist keine Serie, wo ich jetzt mir nicht sicher war, auf wen ich setze.
Okay, aber schön, dass wir drüber gesprochen haben.
Ja, ich habe sonst nicht so viel, mit denen ich so über so Sachen reden kann. Ich
mache das hier
in dem Podcast.
Stimmt.
Nein, Spaß beiseite. Die Cavaliers sind besser, aber ich möchte die Pacers nicht schon wieder unterbewerten. Und ich glaube, dass sie die Qualität haben, durch ihre offensive Firepower hier 1-2 Spiele mitzunehmen. Und ich glaube auch, dass ihnen ihr Eastern Conference Finals Run letztes Jahr wertvolle Erfahrungen geschaffen hat, um halt auch dann knappe Spiele am Ende für sich zu entscheiden. Also das Pacers-Team vom letzten Jahr hätte, glaube ich, die Bucks nicht in 5 geschlagen. Die hätten nicht diese mehreren Crunch-Times für sich entschieden, dieses krasse Comeback geholt. Das ist ein sehr viel erwachseneres, erfahreneres, gechillteres Team. Und diese Erfahrung bringt dir halt wirklich, wirklich viel. Und man kann sogar den Case machen, dass die Pacers dahingehend sogar erfahrener sind als die Cavs. Klar, Donovan Mitchell schon viele Schlachten geschlagen. Aber Spieler wie Garland und Mobley und Allen, die ja haben jetzt halt in den Playoffs, man ist in Runde 2 damals ausgeschieden, nachdem man wen hat man da geschlagen in Runde 1 letztes Jahr? Man ist auf jeden Fall an Boston ausgeschieden und man hat jetzt auch noch keinen. Die Cavaliers waren jetzt nicht in den Conference Finals mal in irgendeiner der letzten Jahre. Und die Pacers jetzt letztes Jahr 2 Playoff-Serien gewonnen, dann gegen Boston die Grenzen aufgezeigt bekommen. Das war, glaube ich, eine wertvolle Learning Experience. Auch einen erfahreneren Coach an der Seitenlinie. Und ich denke,
Das war erste Runde gegen Milwaukee in 6 und dann gegen New York in 7.
Genau, ich erinnere mich. Also, die Pacers sollten hier nicht unterschätzt werden. Ich habe tendiert zwischen 5 und 6. Also ich sehe ganz klar die Cavaliers eher in 5 als in 7. Aber gehe hier mit den Cavs in 6. Und ich glaube, das ist eine extrem unterhaltsame Serie. Wird ein offener Schlagabtausch. Und immer wenn es ein offener Schlagabtausch ist, kann es auch in beide Richtungen gehen. Und wir werden mehrere knappe Spiele sehen, da bin ich mir sicher. Und die Pacers haben gezeigt, dass sie in der Crunch-Time auch mittlerweile übernehmen können.
In der Crunch-Time übernehmen ist ein schönes Stichwort, um zur nächsten Serie zu kommen. Das hat Jalen Brunson nämlich gemacht heute Nacht. Und damit die New York Knickerbockers in die zweite Runde gehievt. Und dort geht es jetzt gegen die Boston Celtics. Dann lass uns doch gerne übergehen zu dieser Serie und was wir uns da so erwarten. Wo willst du anfangen bei den
Celtics? Auch wieder ganz kurz, was haben uns beide Teams bisher gezeigt? Die Celtics in 5 gegen Orlando gewonnen. 117er O-Rating, 102er Defensive Rating, wobei das mehr über die Magic aussagt. Brown und Tatum haben mir sehr, sehr gut gefallen. Alle beide, vor allem Tatum, der in seinen 4 Games 31 Punkte im Schnitt aufgelegt hat, bei einem lockerflockigen 61% Shooting, auch Brown über 60%, Derek White, fehlen mir mittlerweile die Worte. Ansonsten Peyton Pritchard, auch wieder sehr, sehr heiß gewesen. Horford mit vielen, vielen Winning Plays. Und das dahingehend war das sehr, sehr gut. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Kristaps Porzingis. Da können wir auch gerne dann konkret bei der Serie drüber sprechen. Aber im Großen und Ganzen war das keine Serie, wo die Celtics schon so mit ihren Muskeln gespielt haben und so wie das die Cavaliers gemacht haben, hier wirklich den Gegner vermöbelt haben. Aber davon war ich auch vorher nicht ausgegangen. Wir reden hier über einen amtierenden NBA-Champion, der weiß, worauf es ankommt, und man ist genauso hochgesprungen, wie man springen musste. Nicht höher, aber auch nicht tiefer. Hat nie irgendwas anbrennen lassen, ohne den Gegner allerdings zu dominieren. Und als dann ein kleines bisschen Hoffnung aufkam bei Magic-Fans, hat man dann auch relativ schnell diese Hoffnung wieder im Keim erstickt. Also im Großen und Ganzen eine sehr ordentliche Serie von ihnen. Die Knicks jetzt in 6 das Ding gewonnen. Ich will sagen, das war mein Tipp vorher. Also ich glaube, beide Serien waren richtig getippt von mir. Das muss ich dazu sagen, weil es sind nicht viele Serien gewesen, die ich richtig getippt habe. Aber ich glaube, die beiden, hatte ich es mir aufgeschrieben? Ich glaube, ich hätte es mir aufgeschrieben. Also die Celtics-Serie habe ich auf jeden Fall in 5 getippt. Ich weiß allerdings nicht hundertprozentig.
Ich glaube, du hattest Knicks in, ja, du hattest in 6. Celtics in 5.
Celtics in 5, Knicks in 6. Ich habe es hier gerade offen. Ich weiß nicht.
Warte, ich
hatte Cavs Heat halt notiert. In 5, da lag ich falsch. Und ich habe halt auf die Bucks gesetzt.
Let me check. Ja, das ist ja gar nicht schlecht. Können wir eine kleine Bilanz ziehen. Ich hatte Pacers in 6, knapp vorbei. Ich hatte auch Knicks in 6. Und ich hatte Celtics in 4. Also da lag ich dann leider falsch. Ich habe dem Magic nicht zugetraut.
Aber du hast Cavs und Heat in 4 gesagt.
Nee, Cavs in 6 sogar nur. Was mir jetzt ein bisschen komisch vorkommt, aber so habe ich es mir notiert. Das wird schon stimmen.
Dann bin ich zumindest beim Osten vorne, aber habe halt im Westen reingeschissen dann.
Ich habe Warriors in 6, Lakers in 6, Nuggets in 7, Thunder in 5.
Okay, dann wird's eng zwischen uns. Ich habe auch Thunder in 5. Lakers sind wir beide falsch. Dann könnte die Rockets-Serie entscheidend sein.
Hast du Cavs in 4 gesagt oder in 5?
Nee, ich habe Cavs in 5. Also da sind wir dann
okay.
Beide daneben. Wir sind beide daneben bei den Cavs. Wir haben gesagt, wir haben 1 Punkt für den richtigen Sieger und 2 Punkte für die richtige Serie.
Genau.
Also Celtics versus Magic habe ich jetzt 2 Punkte. Wie viel hast du da?
Einen, ich hatte sie in 4.
Okay, Bucks habe ich 0 Punkte.
Ich einen.
Also steht es 2-2. Knicks Pistons haben wir beide in 6 gesagt.
Ja, also 2.
4-4. Und Cavs sind ja beide falsch, also 5-5.
Genau.
Okay, und OKC?
Hatte ich auch in 5.
Ich auch, also bleibt es bei 5-5. Lakers hatten 6, wir beide.
6 dann.
Ja, Lakers hatten wir beide falsch.
Ja.
Also 6-6 und die anderen entscheiden sich noch.
Genau.
Okay.
Und du hattest Warriors auch in 6?
Ja, ich hatte Rockets in 7.
Oh, okay, ja gut, dann wird es natürlich sehr, sehr drauf ankommen, was jetzt passiert in den letzten, bei den letzten beiden Westserien. Weil potenziell, ich hatte nämlich Nuggets in 7, du Clippers, ne?
Nee, ich auch Nuggets.
Nee, stimmt, wir hatten beide Nuggets in 7, okay. Ja, dann ist Warriors Rockets die Krux. Heute Nacht geht's weiter, ne?
Genau, um 3. Da muss ich auch noch gucken. Um 3 ist halt auch wieder blöd.
Ja, weil das also 3 finde ich eine schlimme Uhrzeit als 1.30 Uhr.
Ich finde beides scheiße, weil 1.30 Uhr ist eigentlich zu spät, um wach zu bleiben und zu früh, um vorzuschlafen, und um drei kannst du halt noch vorschlafen einigermaßen, aber halt auch nicht so wirklich. Um 3 ist halt auf jeden Fall zu spät zum Wachbleiben. Also 1.30 Uhr kannst du dich noch reinreden in Wachbleiben, aber 3 kannst du dich nicht reinreden.
Naja, dann werden wir sehen. Wir machen natürlich dann eine richtige Bilanz, wenn alles feststeht, wie es steht zwischen uns nach der ersten Runde.
Okay, also zurück zum Thema. Und zwar waren wir, glaube ich, gerade bei der Knicks-Serie, genau, die wir beide richtig getippt haben. Tja, die Knicks, ich werde es in einer letzten Folge gesagt, die Knicks, ich hatte es gesagt beim Stand von, glaube ich, 2-1 oder so, dass die Knicks am Arsch sind, aber dass es halt wahrscheinlich keine Rolle spielt. Und so kam es jetzt auch, also es hat gegen die Pistons keine große Rolle gespielt. Es wird jetzt eine große Rolle spielen gegen die Celtics. Das war in Runde 1 wirklich alles andere als gut und vielversprechend. Man hat es am Ende gewonnen, man hat gute Adjustments gefunden, Karl Anthony Towns besser zu involvieren, aber man hat defensiv über weite Strecken gestruggelt. Man hat generell nicht maximiert, was die Spieler dann der Offensive machen. Also das war halt einfach jetzt wirklich nur der Sieg, weil man halt die individuelle Klasse der Einzelteile hat. Und da halt den Vorteil hat man jetzt nicht gegen Boston. Deswegen bin ich da zu einem sehr, sehr klaren Ergebnis gekommen. aber lass uns gerne zuerst durchsprechen, was uns in dieser Serie erwartet. Vielleicht, was sind die Schwächen der Knicks? Wie werden die Celtics das attackieren?
Oh boy, wie viel Zeit haben wir? Die Schwächen der Knicks auf der einen Seite sind die defensive also die generell schlechte Defense, muss man klar sagen. Aber vor allem die defensive Anfälligkeit von Towns auf der 5 und Brunson auf der 1. Und für beides ist Boston sehr gut aufgestellt, das bestrafen zu können. Sie können 5-Outliners spielen, sowohl mit Porzingis als auch mit Horford. Sie können im Pick-and-Roll attackieren. Sie können aus... White kann attackieren, Brown kann attackieren, Tatum kann attackieren. Sie werden versuchen, Switches zu erzwingen von Brunson, vor allem wahrscheinlich auf Tatum, aber generell auf diese Creator. Sie werden den Ball laufen lassen. Sie werden versuchen, Towns im Pick-and-Roll zu attackieren. Ich habe sehr, sehr geringe Hoffnung, dass die Knicks es irgendwie schaffen werden, diese Boston-Offense. Wie immer gegen Boston, du musst versuchen, dass es möglichst zu einem One-on-One-Game wird, dass du Tatum und Brown möglichst in diesen Hero-Ball-Modus zwingst, aber selbst dann Bridges und Anunoby hin oder her und Hart, du hast in diesem Knicks-Kader, selbst wenn dann jemand wie Miles McBride reinkommt, der zwar kein schlechter Verteidiger ist, aber halt einfach undersized gegen die Boston Wings. Robinson super angreifbar, in Space. Ich sehe keinen Weg. Also selbst wenn du es schaffst, dass das möglichst ins Stocken gerät, dieses Boston-Offensivkonstrukt, dann hast du immer genug Schwachstellen auf dem Feld, dass die Celtics das halt trotzdem bestrafen können. Und auf der anderen Seite ist die große Schwäche der Knicks die Abhängigkeit von Jalen Brunson offensiv. Und auch da sind die Celtics halt perfekt aufgestellt. Du kannst mit White, Holiday, Brown und Tatum hast du 4 Spieler. Wir haben jetzt in der Serie gesehen, dass Osar Thompson Brunson vor große Probleme stellen konnte mit seiner Athletik und seiner Länge. Das kann Tatum sicherlich auch. Du hast Holiday, White und Brown, die ebenfalls Länge mitbringen und die auch bei Brunsons Bulligkeit und die auch einfach clevere Verteidiger sind, was wichtig ist gegen Brunson, um ihn möglichst selten an die Linie zu schicken, möglichst wenig auf seine genialen Fakes und Footwork und so reinzufallen. Du hast wirklich, sie können fast alles switchen. Klar, du möchtest verhindern, dass du Porzingis an Brunson ran switcht, aber selbst mit Horford fühle ich mich jetzt nicht. Also, wenn Horford an Brunson ran switcht, ist nicht ideal. Möchtest du natürlich verhindern als Celtics, aber das ist auch nicht so, dass ich dann vom Fernseher sitze und mir denke, oh Gott, was machen sie jetzt?
Barbecue Chicken Time.
Ja, eben nicht so, also, ja, genau. es ist ganz schwierig. Ich sehe an beiden Enden des Feldes nicht so richtig, wie die Knicks es schaffen wollen, den Celtics ultimativ weh zu tun, oder?
Lass mich mal kurz den Dr. Strange spielen. Ich sehe 14 Millionen Wege, wie die Knicks Defense das angehen möchte gegen die Celtics. Ich sehe keinen, in dem das Erfolg hat. Also das hat eine schlechtere Chance als dass die Avengers das Ding gegen Thanos holen. Die Regular Season war ein ganz guter Indikator. Oh, ja. Die Knicks Drop Defense wurde gekocht durch High Pick and Rolls, durch Off-Ball-Spielzüge. Du kannst Karl Anthony Towns, wenn er der Fünfer ist, nicht. Du kannst deinen defensiven Fünfer nicht verstecken. Es geht nicht. Drop Defense wird abgeschlachtet. Wenn du switcht und dann hat Towns das Matchup gegen wen auch immer da am Ball, das wird nicht funktionieren. In diesen High-Hedge-Szenarien, wovon ich aktuell ausgehen würde, das wäre der erste Plan B, nach der Drop-Coverage, hast du dann immer wieder diese Celtics in 4-gegen-3-Situationen. Dann hast du den Ball in den Händen von Tatum, Brown, White, Holiday oder Horford, die dann eine 4-gegen-3-Situation gegen sich haben, während sie den Korb attackieren. Wenn Towns die einzige Schwachstelle wäre defensiv, dann wäre das schon sehr ungünstig. Aber wenn du dann halt auch noch bedenkst, dass du dann auch noch Brunson eventuell da auch sogar noch mit involviert hast in diesen Situationen, also dass du dann nicht nur Towns hast, der einer der beiden Hedger ist, der andere ist dann vielleicht noch JB, dann wird's halt ganz, 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 ganz schnell, ganz, 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 ganz dünn. Und deswegen, also wirklich, dass die Celtics, die werden nach Belieben scoren und es wird ein Unterschied von Tag und Nacht zu dem, was die Magic ihnen entgegengesetzt haben. Und selbst das hat schon nicht gereicht. So, und dann am anderen Ende bist du perfekt, du hast es gerade skizziert, aufgestellt gegen Jalen Brunson. Du kannst einfach alles switchen, was Towns beinhaltet. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, das Pick-and-Roll irgendwie gelaufen wird, dann switchst du halt einfach Tatum oder so an Cat ran, wobei ich mir sogar vorstellen könnte, dass das schon eines der primären Matchups direkt sein wird. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich würde fast davon ausgehen, dass Tatum an Towns startet und dass du halt Horford oder Porzingis an Josh Hart dran hast.
Ja, das denke ich auch.
Das ist ein sehr, sehr beliebter Weg, generell, wie sowohl die Celtics gerne verteidigen. Wir haben das in Runde 1 gesehen, immer wieder an Franz Wagner dran, dass du einen deiner Bigs da am Non-Shooter des Gegners dran hast. Aber es ist gleichzeitig auch ein Weg, wie andere gute Teams die Knicks verteidigt haben. Also wir haben Hartenstein gesehen in den Duellen Thunder gegen Knicks, dass er halt dann derjenige an Josh Hart dran war. Das heißt, das ist, glaube ich, der Way to go.
Jetzt in der ersten Runde haben wir Durant an Hart gesehen, über weite Strecken.
Genau. Und ich habe auch zero confidence, dass Ananobi und Bridges dann, wenn Brunson und Towns aus dem Spiel genommen wurden, halt dann ihre Mismatches, die dann vielleicht entstanden sind, in irgendeiner Art und Weise bestrafen können. Die Celtics sind somit das ungünstigste Matchup, was ich mir für die Knicks vorstellen kann. Und es fallen mir wenige bessere Zweitrunden-Matchups ein für ein Team, was gebaut ist wie Boston, als die New York Knicks. Ich kann nicht auf Celtics in 4 tippen, auch wenn ich es gerne machen würde.
Ja.
Man muss den Knicks hier einen Sieg geben, weil sie halt einfach individuelle Klasse haben und die ist da und die lässt sich auch nicht wegreden. Aber boy, oh boy, die Serie ist schneller vorbei, als viele vielleicht denken werden. Tut mir sehr leid, dass den ganzen Knicks-Fans so sagen zu müssen, es würde mich schocken, wenn das eine 6-Spiele-Serie wird. Celtics in 5, aber eher in 4 als in 6.
Ja, da brauchen wir gar nicht mehr viele weitere Worte verlieren. Ich sehe alles ähnlich, was wir jetzt skizziert haben, die letzten Minuten. Ich gehe auch auf Boston in 5. Ich habe wirklich auch mit dem Gedanken Boston in 4 gespielt, aber wie du sagst, ich denke, es wird dann ein Brunson-Game oder ein Towns-Game oder so geben. Oder dann doch mal ein Bridges, der 30 raushaut oder so. Das kann schon passieren. Und dann kommt halt zu allem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Zum einen ist das Matchup unglaublich ungünstig. Zum anderen sind die Celtics sowieso schon das deutlich bessere Team. Und dann kommt noch erschwerend hinzu der Rest-Faktor. Du hast es dir sogar erlauben können, Tatum eine Spielpause zu gönnen. Du hast Holiday nur 2 Spiele gebraucht. Du hast das Ding relativ schnell rumgekriegt gegen die Magic. Und auf der anderen Seite hattest du halt bei den Knicks eine absolute Schlacht über 6 Spiele mit Brunson und Ananobi, die über 40 Minuten gespielt haben. Mikal, Towns und Hart allesamt mit mehr als 37. Das ist ja sowieso schon das Thema, was ich immer wieder auch anspreche. Die krasse Minutenverteilung. Ja, also die Knicks werden Brunson gefühlt 7-mal umgeknickt in der Erstrundenserie. Da musste man 2-mal auch richtig Angst haben, dass er ausfällt. Ich denke, die Knicks sind angeschlagen und kaputt und gehen vielleicht jetzt schon ein Stück weit auf dem Zahnfleisch und demgegenüber hast du ein Celtics-Team, das es in der Regular Season gegen Ende schon relativ ruhig angehen lassen konnte, das jetzt in den Playoffs nicht die volle Kapazität gebraucht hat. Ja, das kommt dann auch noch erschwerend hinzu, glaube ich. Plus das Coaching-Duell, bei dem ich Joe Mazzulla viel, viel mehr vertraue, die richtigen Adjustments zu finden im Laufe der Serie als Tom Thibodeau auf der anderen Seite. Ja, ich sehe hier keinen Weg, wie die Knicks wirklich konkurrenzfähig sind in der Serie.
Alright, dann sind wir da ja auch auf einer Wellenlänge. Letztes Thema. Du bist Mark Dagnall und ziehst dir in der Nacht von Freitag auf Samstag Spiel 7 zwischen den Nuggets und Clippers rein. Für wen bist du?
Ich wünsche mir eher die Clippers.
Ja.
Es schenkt sich nicht viel, glaube ich, weil ich denke, dass die Thunder, wir können gleich ganz kurz noch drüber sprechen, was wir jetzt von ihnen gesehen haben und was wir vielleicht gelernt haben in der ersten Runde. Ich denke, viel ist es nicht. Also ich glaube, wir haben gelernt, okay, die Thunder sind ein richtig gutes Team.
Ziemlich gute Defense.
Ja, nicht schlecht. Also ich glaube, das wussten wir vorher schon. Aber also ich denke, dass sie gegen beide Teams stark favorisiert sind. Dass beide Teams, ich habe es gerade in meiner Headline skizziert, wie groß ich die Löcher sehe auf beiden Seiten. Ich glaube, dass die Clippers im Best Case das schwierigere Matchup sein könnten. Wegen einem Prime Kawhi, Prime Harden, wegen ihrer etwas flexibleren Defense. Aber ich möchte Jokic nicht unbedingt sehen. Darauf kommt es dann raus. Ich halte nicht super viel von den Nuggets bislang, selbst wenn sie dieses 7. Spiel jetzt ziehen. Ich habe gerade gesagt, MPJ enttäuscht. Murray ist up and down. Westbrook ist sowieso up and down. Und dann wird's halt sehr schnell dünn, personell. Aber Nikola Jokic hat immer das Potenzial, eine Monsterserie rauszuhauen und das Ding dann im Alleingang über 6 und 7 Spiele zu zwingen irgendwie. Ich würde mir von einem Storyline-Standpunkt, würde ich mir natürlich die Nuggets wünschen, dieses MVP-Duell, die Nuggets dann einfach nochmal zu sehen in dieser zweiten Runde. Die Thunder, die dann wirklich sich auch ihre Lorbeeren und ihren Status und ihre breite Brust dann nochmal verdienen können gegen den nicht allzu weit in der Vergangenheit liegenden Champion, gegen den besten Spieler der Welt. Aber aus Thunder-Sicht würde ich mir eher die Clippers wünschen. Wobei, wir kommen dann nochmal konkret dazu, wenn das Matchup feststeht, auch dann mit Tipps und so. Ich werde nicht auf eine 7-Spiele-Serie tippen, egal gegen wen es geht.
Ja, das wäre Madness.
Ich werde wahrscheinlich nicht mal auf eine 6-Spiele-Serie tippen, egal
gegen wen es geht. Wäre fast auch schon Madness wahrscheinlich, ja. Ja.
Wie sieht's bei dir aus? Wen wünschst du dir?
Auch eher die Clippers. Ironischerweise glaube ich, die Clippers sind besser aufgestellt, um Shea zu stoppen.
Ja.
Aber der ganze Rest spricht halt eher für die Nuggets. Wir werden, wie du gerade angekündigt hast, da auch genauer dann drauf schauen, wenn wir genau wissen, wie es feststeht. Aber die Thunder sind für beide Teams perfekt aufgestellt. Sie sind perfekt aufgestellt gegen Harden und Kawhi. Es gibt keine bessere Frontcourt-Kombination für Jokic und Gordon, um Murray das Leben schwer zu machen. Es ist wahrscheinlich wirklich so oder so eine 5-Spiele-Serie, wenn überhaupt. Das ist einfach, ja, es ist, wir freuen uns auf dieses 7. Spiel und wir versuchen alle auszublenden, dass egal wer dieses 7. Spiel gewinnt, wahrscheinlich keine Chance hat gegen OKC. Aber wie ich dir auch, wie so oft zustimmen muss, von der Storyline her, dieses MVP-Duell, würde ich mir dann auch eher die Nuggets-Serie wünschen, weil ich denke, sie wird zumindest ein kleines bisschen spannender als die Clippers-Serie. Aber so oder so, es sollte am Ende nicht die ganz große Rolle spielen. Die Thunder haben ganz kurzen Prozess gemacht. Wenn man sich fragt, okay, macht es mich eher optimistisch oder pessimistisch, was wir jetzt von ihnen gesehen haben, gerade in Bezug darauf, dass SGA noch nicht so da ist, mich hat es eher noch optimistischer gemacht, dass man einfach das ohne Probleme wegstecken konnte, dass SGA noch nicht seinen besten Basketball spielt, wie man das Comeback aufgeholt hat.
Wo man aber ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, wo man auch dazu sagen muss, nicht sein bester Basketball sind halt trotzdem 28, 5 und 6. Also ist jetzt nicht so, dass er irgendwie reingeschissen hat in der ersten Runde.
Wie man wirklich dem Gegner die Freude am Spielen genommen hat und wirklich jegliches Leben daraus gesaugt hat, wie der übste Dementor. Von daher, die Thunder hätten kaum mehr überzeugen können in ihrer ersten Runde. Vielleicht als kleines Fazit, alle drei Favoriten, die drei besten Teams der NBA, haben alle ihren Job gemacht. Zwei von ihnen auf eine überragende Art und Weise. Eins von ihnen halt auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Aber auch hier wieder, reden über zwei Teams, die wirklich was beweisen wollen. Und zwar die Cavaliers und die Thunder. Und die haben auch so gespielt. Während die Celtics so gespielt haben, wie wir machen hier das Nötigste und strengen uns dann richtig an, wenn es wirklich darauf ankommt. Das sind die drei besten Teams der NBA. Alles deutet darauf hin, dass wir zwei von ihnen schon gegeneinander sehen werden in den Conference Finals. Und aktuell, weil ja das zweite große Top-Team der Western Conference schon raus ist in Runde 1, deutet auch vieles darauf hin, dass die Thunder auf entweder die Celtics oder Cavaliers in den Finals treffen, in meinen Augen. Und deswegen fand ich es ganz nice, heute mal über die drei Teams mit dir zu reden, die Serien durchzutippen, und wir schauen, dass wir es vom Aufnahmeplan so hinkriegen, dass wir, bevor dann die Serien dann losgehen, die jetzt noch nicht entschieden sind, dass wir da nochmal aufnehmen und zumindest unsere Tipps dann auch hier mal durchgeben.
So werden wir es machen. Gut möglich übrigens, dass wir das dann als Supporter-Folge machen. Da ist nämlich spätestens Anfang der Woche wieder Zeit für eine. Deswegen, vielleicht jetzt schon mal der Hinweis, wenn ihr hier zuhört und noch nicht Supporter seid, bei patreon.com/doublestepback, dann tut das gerne. Wir haben letzte Woche über die Lakers gesprochen im Supporter-Feed. Auch das nach dem Ausscheiden jetzt noch aktuell, würde ich behaupten. Wir haben generell einige Folgen da hochgeladen in den letzten Monaten und werden dann wahrscheinlich die restlichen Serien noch previewen, schätze ich mal, am Anfang der kommenden Woche oder am Wochenende, je nachdem, wie schnell das jetzt halt zustande kommt. Naja, frühestens am Sonntag, weil das Spiel 7 ist ja dann von Samstag auf Sonntag zwischen LA und Denver. Und eventuell haben wir dann ja sogar am Sonntag nochmal ein Spiel 7 mit den Rockets und den Warriors. Da müssen
ich hoffe
wir
drauf.
Abwarten. Ja, wäre cool. Wäre das dann am Sonntagabend? Wahrscheinlich nicht.
Nein,
oder?
Du hast vorher gesagt, es gibt keine Sonntagabendspiele mehr.
Schade, schade, Schokolade. Freunde, das soll es gewesen sein. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei den weiteren Playoffs. Wir danken, wie immer, fürs Einschalten, fürs Reinhören, fürs Supporten. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut gerne doch mal bei Patreon vorbei. Das würde uns sehr, sehr freuen. Schaut bei Holy vorbei. Das würde erstmal uns sehr freuen. Und dann, spätestens, wenn ihr die Produkte in Händen haltet, wird das euch auch sehr freuen. Das können wir euch versprechen. Und wir hören uns ganz, ganz bald schon wieder. Playoffs, Baby. Double Step Back Out. Macht's gut, Freunde. Ciao.
Ciao.